willkommen zu unserem Podcast PsychIn. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Heute haben wir HR, Human Resources, als Thema. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wenn es um Berufe geht, die vor allem nicht mit Therapie zu tun haben, dass da HR nicht fehlen darf als ganz klassisches Feld für alle, die Arbeitsorganisations- oder Wirtschaftspsychologie interessiert. Und deswegen dachten wir, hey, das ist ein richtig breites Feld, aber wir wagen mal den Einstieg und haben deswegen heute ein bisschen den HR-Fokus, was ja quasi meine Heimat ist aktuell, meine berufliche, weil ich da ja auch in dem Bereich arbeite und deswegen mich aber selbst nicht interviewen möchte, sondern lieber einen spannenden Gast gewählt haben.
Ja, ich finde HR da auch wirklich ein spannendes Feld, einfach aus der Perspektive, dass ich noch genau weiß, dass das so eigentlich das erste und vielleicht auch ein bisschen das einzige Feld war im Studium, wo mir klar war, dass man da auch eine, ich sag mal, klassische Stellenbeschreibung findet und wo man einfach sich ein bisschen beruflich orientieren kann. Was ich daran noch heute spannend finde, ist, dass auch mein erstes Praktikum im HR-Bereich so ein bisschen mir diese Zweiteiligkeit aufgezeigt hat, also so Richtung Personal, Sachbearbeiter hieß es, glaube ich, bei uns damals, oder dann HR-Manager wurde ja viel gesprochen, die auch sehr operativ tätig sind. Und dann gab es für mich damals immer noch den Personalentwickler. Und was wir ja heute vielleicht kennenlernen, ist nochmal so eine dritte Strömung. Und ich finde es einfach interessant, zu sehen, dass sich HR da ja auch ein bisschen weiterentwickelt.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es zum einen eine Weiterentwicklung ist von der Profession, aber auch so ein bisschen dieser Single-Fokus, den man als Psychologiestudent hat, dass man irgendwie sich sofort mit, also unter Recruiting, also irgendwie Diagnostik, Personalauswahl was vorstellen kann und unter Personalentwicklung, also alles, was irgendwie mit Lernen und Entwicklung im Unternehmens- oder Mitarbeiterkontext zu tun hat, dass aber alles andere drumherum eigentlich, also ich hatte zumindest keine konkrete Vorstellung davon, also jetzt durch das Studium, was da noch alles dazu gehört. Deswegen, wunderbar, dass wir da ein bisschen Aufklärungsarbeit heute betreiben können und einen spannenden Gast dazu gefunden haben.
Genau, wollen wir denn dann das Geheimnis gleich schon lüften? Ich habe ja jetzt
unbedingt
die dritte Ecke angesprochen. Was ich mit der dritten Ecke meinte, ist das Thema HR-Business-Partner. Alice, wen haben wir denn heute als unseren Interviewpartner?
Heute haben wir Anna Jakob-Lever zu Gast. Wir haben alle im gleichen Master an der FU Berlin studiert. Und Anna ist danach, genauso wie ich, im HR-Bereich gelandet. Und zwar erst bei Adjust, in einem ziemlichen Startup-Umfeld und hat da das ganze den ganzen HR-Bereich aufgebaut und gestaltet. Und jetzt ist Anna aktuell Senior HR-Business-Partner bei TikTok. Und bei TikTok begleitet sie Abteilungen in Bezug auf alle zentralen HR-Themen, kümmert sich um Führungskräfte, Mitarbeiter und bildet aus HR-Sicht Brücken zwischen Unternehmenszielen und den Abteilungen, die sie betreut. Genau. Da Anna und ich quasi Kolleginnen sind aus dem HR-Bereich, bin ich besonders gespannt, welche Erfahrungen sie genau teilen wird. Hallo Anna, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Alice, hallo Selina, schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Genau, ich komme ja nicht aus dem HR-Bereich und deshalb müssen wir für mich nochmal ganz von vorne anfangen. Und vielleicht kannst du nochmal ganz einfach erklären, weil der HR-Business-Partner klingt ja noch so ein bisschen abstrakt. Wenn du in ein, zwei Sätzen ganz simpel, fast wie für Kinder das zusammenfassen müsstest, wie würdest du deinen Job erklären?
Ja, immer diese Anglizismen, ne? Die uns den Kopf verdrehen. Also, es ist ganz klassisch, wie in jedem Unternehmen hat ja TikTok auch Mitarbeiter. Ne? Vielleicht sollte man da anfangen als HRler. Die sorgen natürlich dafür, dass es die Plattform auch in Deutschland so gibt, nicht nur in China, wo sie ursprünglich entstanden ist, sondern auch, dass sie weiterentwickelt wird und auf unser Markt zugeschnitten wird. Und ich bin strategische Beraterin, interne aber, für die Mitarbeiter und ihre Führungskräfte. Und helfe letztendlich denen, Lösungen zu finden und glücklicher zu sein in ihrem Job. Das heißt, vieles, was ich mache, bewegt sich um die Prozesse, entweder Prozessaufbau oder deren Weiterentwicklung. Und wie Alice gerade gesagt hat, vieles ist symbolisch betrachtet Brücken bauen zu dir selbst, also zu den Mitarbeitern, Brücken bauen zwischen den Teams, zwischen den Individuen selbst. Und so begleite ich Teams auf ihrer Reise bei TikTok.
Mhm. Danke dir. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie sieht denn für dich ein klassischer Arbeitstag aus?
Ja, ich habe mir vorhin überlegt, so gibt es einen klassischen Arbeitstag überhaupt? Ich glaube, so ein klassischer Arbeitstag ist maximal zur Hälfte vordefiniert, ehrlich gesagt. Diese eine Hälfte, die vordefiniert ist, das sind Meetings, die vorbestimmt sind oder vielleicht bestimmte Fokusblöcke, die ich mir setze, um an bestimmten Themen zu arbeiten, vielleicht Workshops vorzubereiten oder Meetings tatsächlich vor- oder nachzubereiten. Und die andere Hälfte ist spontan. Also wenn ich morgens mich in den Rechner setze, weiß ich bei der Hälfte nicht, wo der Schuh drücken wird, welche Prios vielleicht doch bis ganz nach oben schaffen. Und versuche mir auch ein bisschen Raum immer dafür freizuschaufeln.
Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, natürlich beginnt, wie fast bei, glaube ich, allen heute, der Tag für dich auch so ein bisschen im Büro, am Computer. Und du hast gerade aber auch schon Workshops erwähnt. Also hast du eine bunte Mischung auch aus so verschiedenen Modi, sage ich mal. Also so ein bisschen Konzepte vorbereiten, am Computer arbeiten, mit Menschen in Kontakt sein. Was sind da so Bausteine, die für dich relevant sind?
Ich würde sagen, übermäßig besteht der Tag aus Kommunikation. Vieles davon tatsächlich über interne Chats, war bei Just genauso. Und wenn nicht, dann eben in den Meetings, die ich vorwiegend tatsächlich auch leite, also zumindest rahme und moderiere, es sei denn, ich bin nur Teilnehmer bei einem Team-Meeting und Workshops, ja, also tatsächlich, wie man so schön sagt, facilitaten, ne? Also vorbereiten und durchführen. Wenn es mal mit einem externen Dienstleister ist, gibt es ja auch ein paar administrative Sachen zu besprechen.
Du hattest gerade schon so schön gesagt, manchmal weißt du auch morgens noch gar nicht, wo der Schuh drücken wird. Hast du denn ein Beispiel für uns oder wo wir uns ein bisschen konkreter vorstellen können? Was sind denn so Fragestellungen oder Probleme, mit denen Leute zu dir kommen, die du dann bearbeitest?
Also aktuell sind es strategischere Themen. Früher waren es tatsächlich so mehr operative Themen. Dadurch, dass wir ein größeres Team haben, was mir unter die Arme greift bei TikTok, sind es eher strategische Themen. Tatsächlich jetzt vor Weihnachten ging es viel um die Planung, um das klassische Headcounting. Ne? Das zeichne ich als klassisches HR, was ich in der Form aber tatsächlich auch noch nie begleiten durfte. Wirklich sehr, sehr professionell gemacht. Und es geht viel um Zahlen, es geht viel um strategische Planung, um die Verknüpfung, also um zum Metapher Brücke zurückzukommen, Brücke zwischen Business, deren Zielen und wie das Ganze übersetzt werden kann in Ressourcenplanung, in Teamplanung, Talentenplanung bei uns intern. Es können aber auch einfache Nachfragen sein, mit denen Leute kommen, die konfus machen, wie bestimmte Prozesse bei uns funktionieren, wie zum Beispiel Performance Reviews, ne? Oder wie funktioniert auch, ne, das ist ein sehr sensible Thema natürlich, tatsächlich eine Compensation, Gehalt, wie macht das Unternehmen? Das sind Themen, die ich tatsächlich auch abnehme oder einfach dafür sorge, dass die Führungskräfte die Infos parat haben. Bei Sales-Leuten wundern sie sich, wie die Zielerreichung funktioniert und wie sich das in ihren Bonus konvertiert. Und das ist etwas, wo ich gucken muss, dass die Führungskräfte wirklich top drin sind und das im Schlaf beantworten können.
Jetzt hattest du gerade gesagt, diese Brücke ist ja auch immer wieder aufgetaucht und du hast schon immer gesagt, Business-Ziele und dann eben auch die Abteilungen. Jetzt hattest du gerade sowas wie Ressourcenplanung angesprochen. Was ist dann so eine Brücke? Also das Unternehmen sagt, sie wollen was Bestimmtes erreichen und dann sprichst du mit den Abteilungen, die für diese Zielerreichung zuständig sind, was die dafür brauchen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also ganz klassisch die Übersetzung von den Zielen, also monetären Zielen eines Unternehmens, also was sie an Cash erreichen wollen pro Jahr in normalerweise folgend, welche Eingänge von Zahlungen man haben will, also man übersetzt es zuerst in die Sales-Teams, wie viele man von den Leuten braucht, an welcher Stelle, ist es die Kaltakquise, ist es das klassische Upselling, also die beraterische Leistung und dann noch weitere Formate, den Kunden anzubieten. Und dann wird geguckt, wie viele Leute braucht man im Marketing, im Product, ne? Also wirklich so ein Backoffice, was aber die Backbone, also wirklich die Wirbelsäule von einem Unternehmen ist. Und dann gehen wir ins Detail und gucken, okay, wo würde diese Rolle, ne, diese Position am besten eingegliedert sein, in dem bestehenden Team oder haben wir schon ein Spezialistenteam, wo sie sich schön gegenseitig bereichern können mit dem Wissen, wo sie auch vielleicht eine Chefin oder einen Chef an Führungskraft bekommen würden, die sich schon ein bisschen in dem Bereich auskennt und die dann viel besser in sie investieren kann und sie entwickeln kann.
Du hast gerade, das fand ich eigentlich einen sehr schönen Einblick, weil das ist was ich mir zum Beispiel von außen gar nicht so vorstellen konnte. Du hast jetzt ja gerade so ein bisschen uns auch aufgezeigt, wie das doch Business und Zahlen getrieben ist, dein Teil deines Jobs, ne? Also du hast gesagt, ne, auch monetäre Ziele und wie kann man dazu beitragen, die zu erreichen und das eben aber dann aus HR-Sicht. Gibt es auch, ich sag mal, einen weicheren Bereich? Also hast du auch, manchmal sind man es ja diese Soft-Ziele, also gerade wenn es dann um Mitarbeiter Weiterentwicklung oder auch um den Beitrag von einem gewissen Organisation Kulturerhalt geht. Ist das auch ein Bereich, in dem du tätig bist?
Unbedingt, ganz klar. Also es ist, teilt sich wirklich schön auf. Es ist super vielseitig dadurch. Es gibt sehr viele weiche Faktoren. Also jeden Tag in der Kommunikation, wie man sich gibt. In dieser Rolle, in der ich bin, bin ich mit Führungskräften zusammen die Trägerin der Kultur. Wenn nicht sogar mehr. Ne? Führungskräfte, es können neue ins Boot geholt werden und dann werden sie eher sich an mehr orientieren und an anderen Führungskräften und sich so versuchen zu adaptieren. Dementsprechend gibt es viele weiche Faktoren. Also ich führe auch so, ne, virtuelle Coffee-Chats jetzt aktuell, natürlich leider nur mit Mitarbeitern, wo ich einfach gucke, wie es denen auch geht in der Situation jetzt. Wo ich versuche, ein gewisses klassisches Buzzword Resilienz, aber einfach ja irgendwo einen Schutzmechanismus bei denen aufzubauen, sei es über Headspace Promotion, über Meditation. Einfach ehrlich gesagt sich selber verwundbar zeigen, spielt eine große Rolle. Generell sollte es spielen und tut es auch bei uns zum Glück, um eine Menschlichkeit in die ganzen zahlenbasierte Welt reinzubringen. Also das mag sich im ersten Augenblick so anhören, aber es geht eigentlich alltäglich viel mehr um die menschliche Komponente und um die persönlichen Motive von den Mitarbeitern auch. Also wir sind alle ganz jung und frisch dabei eigentlich. Aber wir sind alle in dem Alter, wo wir eigentlich sehr gerne noch wachsen wollen. Und auch alle anderen sind da oder ins Unternehmen dazugestoßen, um wirklich sich zu entwickeln und irgendwo zusammen mit dem Produkt wachsen zu sehen. Ja, und da gilt es ganz kurz noch, wirklich das zusammenzubringen, ne? Die persönlichen Bedürfnisse mit den Bedürfnissen der Organisation.
Ja, das hätte ich ja jetzt auch fast gedacht. Also mit TikTok einfach allein vom Produkt, was angeboten wird, hätte ich jetzt auch erwartet, dass das einfach von der Mitarbeiterstruktur tendenziell Jüngere dort arbeiten. Also Jüngere meine ich jetzt, so weiß ich nicht, okay, ich will jetzt keinem auf den Schlips treten, aber alles unter 40. Vom Gefühl her ist es, weiß ich nicht, gehört, ist es zwar kein Start-up, aber es gehört sozusagen in diese junge digitale Branche irgendwie, also so aus der Außenwahrnehmung.
Hatte ich tatsächlich auch so gedacht, aber es ist sehr, sehr gut gemischt und dadurch auch die Perspektiven, die so an den Tisch gebracht werden und die Erfahrungen. Natürlich profitieren wir davon, wenn wir so Gen-Z-Mitarbeiter haben, weil sie die Plattform noch viel besser verstehen können und die ursprüngliche Zielgruppe, aber die Zielgruppe entwickelt sich auch weiter von der Plattform. Und ja, im Sinne von, sie wird älter tatsächlich. Und ja, also es ist wirklich durch die komplett gemischt bei uns in den Teams.
Vielleicht ist dir das gefallen? Also du hast gerade gesagt, auch so dieses verletzlich zeigen und sich selbst zeigen ist so ein integraler Bestandteil auch von deiner Arbeit, um zu connecten, um Vertrauen als Basis zu schaffen, um auch was bewegen, also in den Menschen bewegen zu können. Du bist ja jetzt noch gar nicht so lange bei TikTok. Wie war da dein Start und wie leicht bist du da reingekommen? Und am Anfang in so einem neuen System, in einem neuen Unternehmen ist man ja auch viel so am Austesten, hey, wie läuft der Hase hier?
jeden Fall, klar. Ja, also das war ja, wie gesagt, der zweite Gig von mir, oder ist der zweite Job. Und ich hatte mich im Vorfeld gefragt, wie das sein wird. Konnte mich noch ganz gut erinnern, bei einem ersten Tag oder Wochen bei Just war ich schon sehr aufgeregt. Also man kennt so seinen Wert noch nicht, obwohl man irgendwie seinen Abschluss in der Tasche hat. Und ja, ich glaube, wie so viele heutzutage parallel Projekte gemacht hat, Werkstudententätigkeit. Aber man ist sich sehr, sehr unsicher. Also ich glaube, beim zweiten Job habe ich das zumindest so empfunden, war es viel einfacher, weil man sich besser selbst kennt. Und einfach weiß, ja, wie man so daherkommen möchte, ne? Und wie man das vielleicht auch bewirken kann. Insofern, es ist ja auch eine beidseitige Entscheidung, wenn man in ein Unternehmen kommt, und das sollte man nicht vergessen. Die entscheiden sich ja genauso viel für dich wie du für sie. Und es wurde mir leichter gemacht mit einem super Trainingsprogramm. Also über die Hälfte der Teams wurde tatsächlich jetzt virtuell ongeboardet, wie wir so schön sagen, ne? Hat angefangen schon in der Lockdown-Periode. Und da gab es zum Glück schon einfach Trainings, wo man vielen verschiedenen Mitarbeitern begegnen konnte. Natürlich ein Mentorenprogramm, was sich so ein bisschen an die Hand nimmt und da durchleitet. Und alles andere, also es ist wirklich ein unbeschriebenes Blatt, auch in vielen Bereichen, wie so ein schöner Mandala, den man ausmalt. Insofern ist dieses Selbstvertrauen schon wichtig, egal ob es der erste, zweite oder dritte Job ist. Also ja, die Führungskräfte bestärken einen da drin. Ich habe mich hier sehr, sehr schnell wohlgefühlt.
Wie war das im Vergleich zu Adjust? Weil ich habe irgendwie im Vorfeld natürlich ein bisschen gegoogelt und da war sozusagen, hey, Anna ist unsere erste HR-Person überhaupt. Und das war ja, ich meine, quasi als erste richtige Angestellte, oder? Also dein erster richtiger Angestelltenjob oder Fixed Contract Job. Wie war das im Vergleich?
In Vollzeit genau war das. Ja, also es war einfach, da musste das Haus komplett vom Fundament gebaut werden. Es gab schon gute Vorarbeit, die meine lieben Kollegen geleistet hatten, aber es gab ja keine dezidierte HR-Funktion als solches. Das heißt, ich habe tatsächlich damals in der ersten Woche, bin ich nach Mexiko mit denen geflogen, weil sie so Retreats immer gemacht haben vor einem Jahr. Und viele von meinen Freunden dachten, ich ziehe jetzt nach Mexiko um für den Job. Ja, also und ich habe mich schon gewundert, warum so viele mit mir diesen Contract, ne, also den Job tatsächlich so gefeiert haben. Wir haben uns irgendwie einen Tag vorher in der Bar getroffen und ordentlich durchgefeiert, sodass ich dachte, dass ich gut schlafen kann im Flugzeug. Und dann ging es aber darum, eigentlich die Mitarbeiter kennenzulernen. Komplett verkauft eigentlich. Ja, und dann weiß ich noch ganz genau, zweiter, dritter Tag vor Ort, ne, schön entspannte Atmosphäre, genug Zeit, um alle kennenzulernen, nicht gleich ein Business irgendwie ins kalte Wasser reingeschmissen worden, höchstens in den Pool. Und kam eine Kollegin, meinte, HR, was machst du denn eigentlich hier?
Also,
Also
ich
mit
weiß
solchen
es auch noch nicht
Fragen
so
sah ich
genau.
mich. Ja, tatsächlich, ne? Also so genau wusste ich ja nicht, bis auf die Ziele, die mir so in den Gesprächen, Vorgesprächen vermittelt wurden. So, ja, gucken wir mal, es kann sich von bis bewegen.
Ja,
Ja.
ich finde da mal total spannend, weil das ja auch eine Entscheidung ist als Berufseinsteiger. Also ich meine, gerade wenn man so ein bisschen das Berliner Umfeld kennt. Also ich hatte das damals auch die Frage, will ich in ein Startup einsteigen und bin die Person, die alles aufbaut, oder gehe ich wohin, wo es vielleicht auch ein bisschen seniorigere Mitarbeiter gibt, von denen ich vielleicht am Anfang was lernen kann. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt bei TikTok auch hast, vielleicht auch allein durch das internationale Umfeld. Aber wie findest du das rückblickend? Hast du das auch so erlebt? So ein bisschen diese, also ich habe mich manchmal gefragt, warum Startups eigentlich Berufseinsteiger auf gewisse Positionen setzen, weil die sollen ja was komplett neu aufbauen, was sie noch nie gesehen haben. Und finde es immer eine tolle Chance, weil ich glaube, man lernt unglaublich viel. Ich bin aber auch ein großer Fan von Menschen zu lernen, die Dinge schon mal gemacht haben.
Ja, ich glaube, für beide Seiten gibt es Vor- und Nachteile. dafür ein Berufseinsteiger soll eine Position zerstellen. Aber ich glaube, die Kultur, die diktiert das vor, häufig, dass man wirklich von Scratch, ne, von Null auf etwas gestalten möchte und dafür ja, Köpfe braucht, die wirklich höchst flexibel sind. Und ich glaube, wenn du die richtige Führungskraft hast und das richtige Ambiente, also wirklich das richtige Umfeld, finde ich es super, auch mal komplett alleine den Weg zu malen, den man geht. Also das gibt dir unglaublich viel Gestaltungsspielraum. Ich glaube, es gehört sicherlich, ich würde mich jemanden bezeichnen, der mutig ist generell. Und ich glaube, das gehört auch schon dazu. Das habe ich dann auch in vielen Gesprächen mit solch einem Netzwerk gemerkt. Jedoch, wir dürfen nicht vergessen, wenn ich ganz kurz mal hier so eine Brücke zur Theorie schlagen kann. Es gibt ja das schöne Modell, ne? 70% ist Learning by Doing, was wir lernen. Und das habe ich da wirklich so hautnah erlebt wie noch nie. Und bei TikTok ist es aber durch die, ja, ist natürlich ein größeres Konstrukt und die Führungskräfte sind viel spezialisierter. Ich meine, ich habe in den COO, VP of, weiß ich nicht, also wirklich einen, der komplett die Organisation überblickt hat, bei Just Reported und jetzt habe ich jemanden, der ja, seinen Lebenslauf insofern mit HR gewidmet hatte. Jedoch finde ich, heutzutage ist ja eine Führungskraft nicht Micromanagement, also einem guten Unternehmen, sondern Coaching und das ist das, was ich zum Glück auch erlebe. Wir sind alle sehr erfahrene Leute aus internationalen Unternehmen. Just war höchst international auch. Ich habe viele verschiedene Standorte für Just aufgebaut. Es braucht einfach nur das richtige Umfeld, das richtige Team, entweder was du dann führst oder was dich führt, wo du dich zugehörig fühlst. Und in beiden Situationen habe ich unglaublich viel Gestaltungsspielraum, dadurch, dass das Unternehmen noch so jung ist. Mhm. Jetzt
auch. Ich habe nochmal, weil du gerade schon die Theorie angesprochen hast, so eine halb theoretische, aber zumindest so eine leicht administrative Frage. Also ich erinnere mich noch, im Studium gab es immer so ein bisschen die Unterscheidung, wenn es um Jobs im HR-Bereich gibt. Es gab so ein bisschen den, ich sag mal, vielleicht Personalreferenten oder auch vielleicht fast schon Personalsachbearbeiter, also denjenigen, der wirklich im sehr Operativen tätig ist. Und dann gab es immer noch so als Ausblick den Personalentwickler. Aber das waren eigentlich so ein bisschen die beiden Teilbereiche aus HR, die mir zumindest damals auch über einem Praktikum so aufgefallen sind. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass ja der HR-Business-Partner so ein bisschen fast schon ein neues Konstrukt ist, das irgendwie entwickelt wurde. Wie siehst du das? Was ist das Besondere am HR-Business-Partner oder warum gibt es jetzt diese Form von Stellenbeschreibung plötzlich?
Ja, so wie ich das wahrgenommen habe, ist es auch ein neues Konstrukt, was über den Ozean rübergeschwappt ist zu uns. Und ja, fernab von einer also es ist eine Spezialisierung, ganz klar. Es ist aber keine Spezialisierung ins Operative, wie der Referent hin ist, obwohl ich gebe ehrlich gesagt nicht so viel auf Titel. Man muss sich wirklich anschauen, was dahinter steckt, wie ihr mich gefragt habt, ne? Was machst du eigentlich? Ich glaube, das ist die Frage, die wir so uns gegenseitig als Kollegen auch, wenn wir uns begegnen, stellen. Weil Titel bedeuten, vor allem mit Startups häufig doch nicht so viel. Und die HR-Business-Partner-Rolle, ich sehe sie wirklich als eine interne Beraterrolle, eine strategische Beraterrolle. Und das ist auch so, wie wir sie in einem Unternehmen positionieren. Es gibt es aber auch anders. Also das hängt wirklich viel von der Kultur und dem Umfeld ab. Deswegen muss man, glaube ich, einfach genau zuhören, was es tatsächlich, was sich dahinter verbirgt, was von einem erwartet wird in der Rolle.
Was habt ihr noch für HR-Rollen bei TikTok? Also du hast ja gesagt, du bist jetzt in der HR-Funktion. Das heißt, deine Führungskraft ist sozusagen auch HR-spezifisch. Das heißt, es gibt ja wahrscheinlich auch sehr viele HR-interne Schnittstellen. Was wären da so deine hauptsächlichen Schnittstellen oder wie sieht sozusagen bei dir direkt dein HR-Netz aus?
Ja, wir haben tatsächlich den Luxus, und so nehme ich das auch wahr, weil ich das eben anders kenne, wo ich das alles selbst noch gemacht habe, liebe Kollegen zu haben, die wirklich sehr verlässlich sind im Ops-Bereich. Das sind Mitarbeiter, die sich um eher das Administrative kümmern, aber ich sage eher, ne, weil letztendlich gucken die, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, also Thema Benefits, Mitarbeiter, oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen auf Deutsch, Mitarbeiter, Vorteile, wie nennt man das auf Deutsch?
Vergütungsstrukturen,
ja, also alles, was nicht mit Geld zu tun hat, alles andere. Die gucken, dass sie tatsächlich jeden willkommen heißen, von meiner Seite auch, aber die machen das ein bisschen auch noch, also noch viel früher, die kümmern sich um die Verträge zum Beispiel. Und es gibt noch Kollegen aus dem tatsächlichen Payroll-Bereich, das ist bei uns zumindest so aufgeteilt, das gibt es ja auch anders, die sich dann wirklich nur rein um die Lohnbuchhaltung kümmern. Bei der Größe macht das, glaube ich, auch Sinn. Und es gibt jetzt auch zunehmend mehr Kollegen, die sich natürlich im Learning and Development Bereich positionieren. Zunehmend mehr bekomme ich auch von Organizational Culture, also Organisationskultur, Kollegen mit, beziehungsweise arbeite mit denen auch zunehmend enger zusammen, um zu schauen, wie wir das Ganze übersetzen für uns, ob wir bestimmte Sachen lokal bei uns starten können und wollen. Und sehr, sehr eng ist die Zusammenarbeit aber mit Recruitern, also mit Talent Acquisition, wie man sich heutzutage lieber nennt in vielen Organisationen. Das war bei Just genauso. Das ist auch in der Organisationsstruktur so wiedergespiegelt. Wir arbeiten Hand in Hand zusammen.
Hast du denn in deinem Umfeld vor allem auch andere Psychologen oder Wirtschaftspsychologen oder ist euer Team im HR bunt durchmischt? Und wenn ja, was sind das für andere Hintergründe, die die anderen haben?
Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. Ich finde, es ist, also wenn man mit Kollegen kommuniziert, dann merkt man eher so die Prägung von den Vorunternehmen, von den Vororganisationen, die Größe und die globale Schere, die Unternehmen haben. Das ist eine interessante Sache, eine Hausaufgabe, die ich mir so mitnehme. Aber auf den ersten Blick, soweit ich weiß, dass ich mich auf LinkedIn mit denen connected habe, waren es eher weniger Psychologen tatsächlich. Also viele so klassischen Business Administration Abschluss. Also ich arbeite viel mit Kollegen aus UK. Daher haben die noch einen Ticken andere Bezeichnung auch bei ihren Abschlüssen. Also wirklich ganz bunt gemischt. Bei Just war das auch ganz bunt gemischt von Soziologie, was auch total Sinn macht, finde ich, mit HR, über klassischen BWL-Zugang. Aber man findet schon, ich glaube, so ein Drittel mindestens sind schon Psychologen in einer oder anderen Form, die man mit HR antrifft.
Meintest du gerade, du arbeitest auch viel mit UK zusammen. Heißt das, dass für dich, weil du vorher mal gesagt hattest, unser Markt hier, dass du nicht nur für Deutschland oder auf Deutschland guckst, sondern dann eher auf Europa? Oder was ist so ein bisschen dein Fokus?
Also ich habe schon den Fokus, also den Obhut über den deutschen Markt. Jedoch sind wir ein europäisches Team und wir werden dazu ermutigt, wenn es jetzt darum geht, Prozesse zu etablieren, die vielleicht anzutesten in unseren Teams, jedoch weiter zu denken und sie einfach vorzubereiten, damit man sie europaweit ausrollen kann, wenn nicht global. Also wir lernen wirklich ganz viel voneinander als Organisation. Es gibt viele schöne Sachen, die rüberkommen zu uns aus Amerika oder natürlich auch aus China. Es gibt ganz viel Erbe auch, was Sinn macht, aber auch viel Spielraum wirklich, um denen nochmal eine andere Farbe zu verleihen, wenn es der Markt braucht.
Was ist für dich persönlich das Schönste an deinem Job?
Ich glaube, die Vielseitigkeit tatsächlich. Vielseitigkeit und sich nützlich zu fühlen. Also ich bin Psychologe durch und durch. Also der Altruist ist in mir ganz hoch, so hoch, dass ich mir dessen bewusst sein muss, manchmal den mal zurückzustellen, um auch mal auf sich selbst zu achten. Aber ich glaube, der Moment, wo man einfach dieses Dankeschön bekommt oder die Leute tatsächlich teilnehmen und man merkt, die nehmen das auf, so zum Beispiel in einem Workshop. Es braucht ja eigentlich an sich keine Worte. Auch im virtuellen Raum sieht man, wie die Reaktion ist. Wir hatten auch ein Event gestaltet, jetzt virtuell, mit dem Team für Weihnachten eben. Da hat man einfach klar gesehen, alle haben mitgemacht, alle haben Videos eingeschickt. Und die Sache, dass wir auf Instagram irgendwann repostet wurden, das war tatsächlich Nebensache. Ne? Also so ein Feedback ist für mich eigentlich ja schön. Den braucht man auch, glaube ich, für sein persönliches Branding. Aber am Ende, um glücklich zu sein an dem Tag und morgen und übermorgen, ist es einfach diese Vielseitigkeit, die Dynamik, die irgendwo energetisierend wirkt auf mich. Und die Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann, die einem eine Chance geben und denen man helfen kann, auch mit einer ganz klitzekleinen Kleinigkeit.
Jetzt muss ich leider trotzdem nach der anderen Seite der Medaille fragen, weil du das gerade ja auch schon so ein bisschen leicht angeschnitten hast, dass es eben auch sein kann, dass man sich dann, wenn man einen Fokus auf andere legt, eben manchmal vielleicht auch selber ein bisschen zurückstellt. Oder was sind für dich Momente oder Situationen, wo dein Job auch für dich sehr stressig oder vielleicht auch ein bisschen belastend sein kann? Gibt es solche für dich?
Ja, klar. Also natürlich. Sonst gibt es die Herausforderung ja auch nicht. Ich glaube nur, man muss nur darauf achten, dass dieser Eustress, wie man so schön sagt, nicht zum Distress wirkt. Ja, also Momente der Überforderung, sei es einfach zeitdruckbedingt, Informationslücken bedingt oder vielleicht irgendwo Missverständnisse, die entstehen, ja, wenn man zusammen auf einem Raum arbeitet. Es ist, also man muss halt einfach mal sagen, es ist nicht einfach, mit verschiedenen Kulturen zu arbeiten. Also es verbraucht schon viel Energie. Man ist eigentlich ständig dabei, hoffentlich, nicht nur ich, sondern viele andere auch, Perspektivenwechsel zu betreiben. Sonst befindet man sich ganz schnell in irgendeinem Tunnel, was vor allem in der Rolle, in der ich bin, sehr dekonstruktiv sich auswirken würde auf das Ergebnis. Also das ist tatsächlich nicht ganz einfach, nicht immer einfach. Und auch ja, diese Perspektive zu vermitteln an den anderen, egal ob man erst wo man aufgewachsen ist, von welcher Kultur man ist. Das Überzeugen ist ja eigentlich, ne, das steckt ja mit drin, wenn man strategisch berät, die richtigen Argumente finden. Es wird natürlich zunehmend mehr mit Data argumentiert. Man hört ja ganz viel mit HR von Data. Ich erlebe das endlich jetzt mal und das ist echt cool, das macht Spaß. Aber das kann auch frustrierend sein, wenn das dann irgendwie doch nicht ankommt. Ich glaube, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ja, Selbstschutz irgendwo, nicht zu empathisch sein. Das ist das, was man so schön im Studium lernt. Ne? Mitgefühl, aber nicht irgendwie mitschweben. Und gleichzeitig als interne Beraterrolle, das ist nicht ganz, also ich habe ja auch extern Unternehmen beraten. Das hat tatsächlich die Einfachheit, dass man neutral ist, dass man nicht in dem Umfeld ist. Und wenn ich innerhalb der Organisation ist, wo ich auch die neutrale Brille auflassen sollen darf, das ist manchmal ganz schön schwierig, weil man ja auch sehr persönlich connected ist. Zumindest in solchen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, geht das alle sehr familiär zu.
Ja, was du hast ja geschrieben, das, was du auch an deinem Job so magst, ist, dass es einfach voll von Entwicklung und Lernmöglichkeiten ist und einfach jeden Tag auch was Neues parat hält. Und du hast ja schon durch Adjust, aber jetzt auch bei TikTok schon in den ersten Wochen und Monaten einfach viele, viele Lernnuggets gehabt. Auf welches nächstes Lernen freust du dich am meisten?
Ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich gerade erwähnt habe. Das ist eine kontinuierliche Herausforderung, neutral zu bleiben in den Situationen, wo man vielleicht selbst sehr leidenschaftlich dabei ist. Also das ist ein Spiel aus und das Verständnis von den Menschen helfen, ohne so nah dran immer sein zu müssen, ne? Im übertragenen Sinne, sondern auch mal aus der Distanz denen helfen zu können, also was die Perspektive betrifft. Ne? Und da, heutzutage übersetze ich ja das tatsächlich vielleicht auf die virtuelle Welt ganz gut. Das hilft aber nur bedingt, weil ich glaube, man connectet heutzutage auch in Zoom. Aber das ist einfach diesen auch intern in der Rolle wirklich irgendwo ja, bei sich selbst zu bleiben, hilft mir persönlich, auch neutral zu bleiben. Und das geht ja damit einher auch, dass man selbst viel mehr auf sich selbst achtet und erst dann tatsächlich auch das geben kann, den Teams und der Organisation, was sie von dir auch erwartet und wünscht.
Cool. Super, Anna, vielen, vielen lieben Dank. Das war ein super Gespräch und viel Spaß noch bei TikTok.
Ja. Dankeschön.
Wir hoffen, ihr fandet die Folge genauso interessant wie wir. Was war denn dein Highlight, Selina?
Also was ich heute spannend fand, damit habe ich auch am Anfang so ein bisschen eingeleitet, was mich interessiert hatte, war, was denn jetzt wirklich auch der Unterschied ist von so einem HR-Business-Partner, weil das eben was ist, was ich, wie gesagt, aus dem Studium damals, ja nun auch schon eine Weile her, noch nicht kannte. Und was ich finde, was Anna irgendwie sehr schön explizit gemacht hat, ist auch wirklich diese Verbindung und den Mehrwert von so einem HR-Business-Manager zum oder Business-Partner zum Kern-Business. Und dass wirklich auch Psychologen, sie hat zwar auch die Soft-Faktoren natürlich als wichtigen Teil ihrer Arbeit beschrieben, aber sie hat ja wirklich gesagt, dass es einfach auch um die Erfüllung oder den Support finanzieller Kernzahlen geht. Und das fand ich nochmal für mich, ich weiß nicht, ob überraschend, aber ich fand es schön, dass es nochmal so explizit rübergekommen ist und uns so den Einblick gegeben hat, dass da wirklich auch ein Beitrag zu dieser Wirtschaftsseite ganz stark herrscht. Alice, was war es denn bei dir heute?
Bei mir war es der Aspekt, also dass Anna als wichtigen Faktor diese sich verletzbar oder sich verletzlich zeigen beschrieben hat. Ich stimme dem total zu. Also dass das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, um in Beziehungen gehen zu können, ja, und wirklich was bewegen zu können. Egal ob jetzt bei, weiß ich nicht, Mitarbeitern, Führungskräften oder im eigenen HR-Team. Also das heißt im natürlich nicht nur im Arbeitskontext, aber wir bewegen uns ja jetzt gerade im Arbeitskontext. Und ich glaube, es ist deswegen so schwierig, weil einfach die Rollen, die wir haben auf der Arbeit, die versucht man in irgendeiner Art und Weise zu erfüllen oder irgendwelche ideale Erwartungen, die man mit dieser Rolle verknüpft. Und das tun wir ja auch im HR-Bereich, ne? Also dieses, was macht eigentlich ein HR-Manager oder ein Business-Partner? Und da gleichzeitig diese menschliche Komponente nicht außen vor zu lassen, sondern die zu integrieren und da eine gute Balance für sich zu finden, das glaube ich, ist so ein Schlüsselpunkt für jeden Job, ehrlicherweise.
Total. Und woran mich das auch irgendwie erinnert hat, ist teilweise an unsere Planungsgespräche für diesen Podcast. Also ich finde, das ist einfach, oder was ich als persönliche Erfahrung nochmal gemacht habe mit dem Podcast, ist, dass man sich ja auch fragt, wie wirkt man nach außen und wie viel will man preisgeben und was ist gut verständlich für andere Leute, aber wie ist man eben auch authentisch in dem, was wir tun. Und das hat irgendwie sehr resoniert mit mir, das Thema Verletzlichkeit, was sie da angebracht hat. Danke an euch da draußen, dass ihr heute hier wieder mit uns dabei wart. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über eine Bewertung in eurem jeweiligen Podcast-Player.
Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen und uns mitteilen, welchen Berufsbereich ihr vielleicht für die nächste Folge spannend findet. Dann machen wir uns auf die Suche nach einem spannenden, interessanten Gesprächspartner.
Und ansonsten hört ihr uns hier wieder in 2 Wochen mit der spannenden nächsten Folge. Bis dahin!